Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo zu Beckers Bets. Mein Name ist Christoph Damm und diese Folge wird etwas anders als gewohnt. Kurzfristig hat Jan nämlich wichtige Termine dazwischen bekommen und kann heute bei dieser Ausgabe nicht dabei sein. Ihr kriegt aber natürlich trotzdem aktuelle Einschätzungen und zwar vor allem zum Kryptosektor, aber auch zu den aktuellen Entwicklungen rund um die US-Notenbank. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen den BitCapital-Krypto-Experten und Fondsmanager Ha Duong. Hallo Ha.
Hallo Christoph, freut mich hier zu sein.
Ja, fangen wir direkt an mit Jerome Powell. Der hat ja Ende August in Jackson Hole die Märkte überrascht. Er hat hier klargemacht, dass eine Zinssenkung im September möglich ist. Wie sicher seid ihr denn, dass die jetzt auch wirklich kommt?
Wir sind ehrlicherweise genauso wie Jerome Powell weiterhin datenabhängig. Also auch Jerome Powell hat ja gesagt, dass er sich nicht vorwegnehmen lassen möchte, dass jetzt die Zinskürzung kommt. Wir haben noch weitere Makrodaten zwischen Jackson Hole und dann eben der Fed-Sitzung im September, die er abwarten wollte. Aber so wie momentan das Datenbild aussieht, gehen wir schon stark davon aus, dass die erste Kürzung kommen könnte. Kurzzeitig war ja sogar das Gerücht da, dass 50 Basispunkte kommen könnten. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube aber trotzdem auch gleichzeitig, dass ein möglicher Cut von 25 Basispunkten im September nicht der letzte dieses Jahr sein wird. Und ich glaube, der Markt war vor allen Dingen überrascht, nicht nur was das anging, sondern auch insgesamt von dem Ton von Powell. Ich glaube aber, die Überraschung kommt eher daher, dass der Markt einen zu hawkischen Powell erwartet hatte und nicht unbedingt, dass Powell jetzt wirklich dovish war. Wir fanden, es war relativ in line mit Expectations auf unserer Seite, aber der Markt hat einfach ein schlimmeres Bild erwartet und hatte deswegen dann die Möglichkeit, sich davon zu erholen.
Man konnte aber schon so ein bisschen jetzt raushören bei dir. Du rechnest nicht nur damit, dass es jetzt mal eine kurzzeitige Stimulierung der Märkte ist, sondern schon so eine Art Paradigmenwechsel, also mehrere Zinssenkungen, die du erwartest?
Ein Paradigmenwechsel würde ich das selber nicht nennen. Mhm. Ich sehe eher auf das kommende Jahr und sehe dort eher den Paradigmenwechsel und darauf kann ich gerne auch noch drauf eingehen. Ich denke aber, dass momentan laut dem Modell der Fed mehr als eine Zinssenkung gerechtfertigt wäre, um auf ein stabiles oder neutrales Niveau zu kommen. Also ein neutrales Niveau, wo die Geldpolitik weder stimulierend noch restriktiv wäre. Genau, letztendlich sieht man das ja auch im Dotplot der Fed. Das heißt, man muss ja eigentlich einfach nur so verfolgen, wie die FED-Mitglieder selber darüber denken. Und wir sind da ehrlicherweise nicht so stark vom Konsensus weg, sondern sehen einfach, dass dort weiterhin einfach das Potenzial dafür da ist.
Jetzt kämpft die FED aber nicht nur gegen die Inflation oder einen schwachen Arbeitsmarkt, sondern auch gegen Donald Trump gerade sehr stark. Habt ihr gerade gelesen, der französische Vermögensverwalter La Financière de l'Échiquier hat einen Vergleich gezogen und sagt, die FED wird immer ähnlicher dem gallischen Dorf aus den Asterix-Comics. Paul wäre dann hier die Rolle von Asterix, Donald Trump wäre in diesem Bild Julius Caesar. Seht ihr das auch so dramatisch wirklich? Kämpft hier Paul gegen Windmühlen quasi?
Also ich selber bin persönlich nicht so versiert in Asterix-Analogien, aber ich sehe es auf jeden Fall schon so, dass die Angriffe von Trump gegen nicht nur Powell, sondern jetzt auch Lisa Cook oder gegen die Fed als Institution selber und auch das rechtliche Rahmenwerk drumherum wahrscheinlich eben genau dieser Paradigmenwechsel ist, den wir vorhin angesprochen haben. Man könnte jetzt auch insgesamt auf die Fed dieses Jahr schauen und sagen, hey, ob jetzt die Fed ein, zwei oder dreimal die Zinsen senkt, ist das viel kleinere Thema als das größte Thema der FED-Unabhängigkeit ab zweiten Quartal nächsten Jahres, wo Powell ja letztendlich dann zurücktritt und ein neuer FED-Chair von Trump ins Amt befördert wird. Möglicherweise auch gleichzeitig dann, wenn noch weitere leer werdende Sitze mit Trump-Anhängern dann befüllt werden, falls wirklich zum Beispiel Lisa Cook geht. Und ich glaube insgesamt, das Thema der FED-Unabhängigkeit schon ein sehr, sehr wichtiges ist für die Märkte. Man sieht das momentan auch an dem schwächelnden US-Dollar. Man sieht das an den steigenden Zinsen am langen Ende der Zinsen. Zinskurve. Das Risk Premium ist letztendlich ein Thema, was jetzt wieder langsam in den Märkten eingepreist wird. Man sieht gleichzeitig, dass Assets wie Gold oder Bitcoin von dem Narrativ profitieren, weil natürlich in Zeiten von ja, einem wachsenden Zweifel an eine unabhängige US-Zentralbank solche US-unabhängigen Bearer Assets profitieren können. Und genau, das sind alles für mich eher mittel- bis langfristige Themen, die wahrscheinlich eine viel stärkere Wirkung haben werden als ein versus drei Zinskürzungen dieses Jahr.
Wenn aber jetzt die Trump-nahe Fed die Zinsen sehr niedrig oder sehr schnell senkt oder sehr lange sehr niedrig hält, heißt das, dass man, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit gedacht, aber langfristig auch wieder das Inflationsproblem haben wird in den USA?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird sehr relevant und wahrscheinlich schon ab, sagen wir mal, irgendwann in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres. Also wir sehen jetzt, bis es soweit ist, ein sehr förderndes Marktumfeld. Aber ich mache mir jetzt natürlich auch schon Gedanken, wie es dann ja in einem Jahr aussehen könnte. Weil wenn die USA, die US-Regierung inklusive Fed, dann letztendlich das Narrativ rund um Inflation und auch im Bondmarket beim langen Ende der Kurve verliert und die Kontrolle da nicht mehr halten kann, dann muss man letztendlich dann schauen, wie Märkte dann insgesamt darauf reagieren könnten und ob da noch stärkere Effekte vorkommen. Auch dort gibt es dann Möglichkeiten zu reagieren. Also es gibt auch die Ersten, die darüber sprechen, wann ist es dann soweit, dass auch die USA über sowas wie Yield Curve Control, wie wir es ja in Japan kennen, nachdenken würde. Ich glaube, wenn die Treasury die Kontrolle über das lange Ende verliert, dann muss letztendlich darüber nachgedacht werden. Aber dort sind wir momentan noch nicht. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass wir bald da reinlaufen. Und falls wir das dann doch tun, so sollte auch Bitcoin wieder profitieren.
Das ist ja auch ein klassisches Umfeld einer steigenden Inflation für Gold oder eben auch Bitcoin. Bevor wir gleich konkreter zum Kryptomarkt kommen, noch eine Frage, denn wir haben auch ja die Börsen gesehen, die haben immer wieder die US-Strafzölle beschäftigt. Auch wir haben häufiger drüber gesprochen. Jetzt gibt es aber auch schon die ersten Urteile. Ein Gericht sagt jetzt, ein Großteil dieser neuen Zölle ist rechtswidrig. Was heißt das denn jetzt für die US-Wirtschaft und auch für die Finanzmärkte?
Ja, das entwickelt sich momentan wirklich in Echtzeit. Also ich kann hier auch nur kommentieren, was ich gerade lese. Und zwar Trump hat sich ja diesen Emergency Act bedient, womit er seine Macht genutzt hat, die welche typischerweise nur in Extremfällen genutzt werden sollte. Also ursprünglich für Sanktionen zum Beispiel gedacht, um hier wirklich einzugreifen. Und er hat das als ein universelles Mittel genutzt, um eben seine Zölle zu verabschieden um die ganze Welt. Und ich glaube, eine Bedingung für dieses Emergency Act war zum Beispiel, dass man ja außergewöhnliche Emergency-Umstände, also Notfallsituationen vorsieht. Nun kann man wiederum das sehr, sehr kritisch betrachten und sagen, hey, wenn Trump jetzt die ganze Welt bestraft mit neuen Zöllen, und zwar jeden einzelnen Handel in den letzten 20 Jahren. In welcher Form ist das denn jetzt noch extraordinary? Also warum soll das jetzt außergewöhnlich sein? Warum ist es jetzt ein Emergency? Und genau das ist auch einer der Gründe, warum jetzt das Gericht geurteilt hat, dass das eben nicht rechtens war. Es ist davon auszugehen, dass Trump andere Wege jetzt versuchen wird, um ähnlich hohe Zollniveaus einzuführen. Zum Beispiel Zölle auf bestimmte Sektoren. Da kann er zum Beispiel ein anderes Rechtsframework davon nutze, um die zu implementieren. Und das sehen wir jetzt auch schon. Aber bis es soweit ist, haben wir eben erstmal diese Unsicherheit im Markt. Und diese Unsicherheit gleich mehrfach. Also ein Unternehmen, was über die letzten 7 Monate Zölle gezahlt hat, kann die dann möglicherweise jetzt zurückfordern. Die USA muss dann jetzt letztendlich dann sich auch mit diesen möglichen Claims beschäftigen, das dann zurückzahlen. Das wird dann aus der Staatskasse rausfließen. Das heißt, auch dort die Fiskalpolitik ist ein großes Thema, wo ja mit dem neuen One Big Beautiful Bill Act zusammen mit der Zollthematik, das zwar relativ neutral aussieht, leicht stimulierend, aber eher neutral, aber ohne die Zollthematik ist das einfach stark stimulierend, was dann bedeuten würde, große Fiskaldefizite, noch mehr Staatsverschuldung und auch dort wiederum ein gutes Umfeld für Gold und Bitcoin. Auf der Unternehmens- und Wirtschaftsebene heißt das, ein Unternehmen kann momentan einfach nicht planen, weil sind jetzt die Zölle mittelfristig einrechenbar, die jetzt Trump verkündet hat oder werden neue Zölle reinkommen oder werden gar keine Zölle reinkommen. Das ist kein Umfeld, wo ein Unternehmen typischerweise Investmententscheidungen von über 5 Jahren Zeithorizont treffen kann. Und diese Unsicherheit ist einfach etwas, was sich wahrscheinlich mittelfristig auswirken wird, aber was momentan zumindest die Märkte noch nicht so stark belastet.
Noch nicht, aber auf jeden Fall ist dieses Chaos, da hat man ja drauf gehofft, dass das mal vorbei ist, wenn diese Frist abgelaufen ist und die ganzen Zölle mal jetzt in Kraft sind oder eben auch nicht und Deals geschlossen werden. Aber es sieht nicht so aus, dass man hier jetzt eine gewisse Stabilität haben kann. Und da sind wir auch schon beim Stichwort, denn von Stabilität kommen wir zu den Stablecoins, ist nicht allzu weit, um jetzt hier den Schwenk zu den Kryptomärkten zu schaffen. Wir haben im Juni mal ein bisschen länger über Stablecoins gesprochen, aber schon seitdem hat man wieder eine große Bedeutung hinzugewonnen. Noch nie war so viel Kapital in diesen Stablecoins wie heute. Ich habe gelesen, mehr als 280 Milliarden Dollar waren es am Mittwoch. Wird dieser Trend deiner Meinung nach noch weiter anhalten?
Das wird auf jeden Fall weiter anhalten. Also auf jeden Fall ist stark gesagt. Aber ich schätze, dass die Wahrscheinlichkeit davon sehr, sehr hoch ist. Also seit dem letzten Update im Juni haben wir ja unter anderem gesehen, dass der Genius Act am 18.07. verabschiedet wurde. Und auch insgesamt haben wir weltweit ja viele regulatorische Initiativen gesehen. In Europa mit Mika, in Hongkong mit deren eigenen Stablecoin-Gesetz, die alle versuchen, an diesem Thema voranzukommen. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass diverse Unternehmen jetzt angefangen haben, ihre eigenen Stablecoin-Projekte aufzubauen. Da spielen Technologien, Unternehmen wie Amazon eine Rolle, da spielen aber auch Financial Firms wie JP Morgan oder Pfizer eine Rolle und jeder möchte letztendlich schauen, wie man diese Technologie zunutze machen kann. Ich glaube, dass Stablecoins eine gute Brücke sind zwischen der traditionellen Welt und der Kryptowelt und dort eben dabei helfen kann, ja, gewisse Finanztransaktionen effizienter zu gestalten. Ich glaube, im Middle- bis Backoffice-Bereich kann man vieles dadurch automatisieren. Man kann damit auch gewisse Transaktionskosten reduzieren, Mittelsmänner ausschließen etc. Und das sind alles Themen, die man wirtschaftlich, wo man einen gewissen wirtschaftlichen Nutzen sehr, sehr schnell erkennen kann. Und man hat da auch natürlich ein gewisses politisches Backing. Wir hatten vorhin das Thema Staatsverschuldung in den USA angesprochen gehabt. Stablecoins sind ja rechtlich dazu gezwungen, letztendlich in Staatsanleihen zu investieren. Und wenn zum Beispiel ausländische Käufer von US-Staatsanleihen wegbrechen, weil zum Beispiel China das nicht mehr machen möchte und sich von den USA differenzieren oder diversifizieren möchte, so sind Stablecoin-Provider auch für Bessent und Co. ein sehr gefragter neuer Käufer dieser Staatsanleihen.
Bleiben wir gleich mal dabei. Wie groß ist denn dieser Effekt der Staatsanleihenkäufe? Kann das auch schon Effekte auf die Rendite haben? Also wird die runtergedrückt durch die Käufe oder ist das zu klein, das Volumen?
Ich glaube, momentan ist es noch eher klein, aber Bessent sagt selbst, dass er auch einen 3 Billionen US-Dollar Stablecoin-Markt Ende dieses Jahrzehnts sehen würde. Und ja, wenn wir da noch eine weitere Verzehnfachung des Marktes jetzt eben halt sehen, dann wird der Impact davon schon sehr gewaltig sein. Was ich mich da wiederum frage, ist, Stablecoins sind ja momentan dazu angehalten, vor allem am kurzen Ende der Zinskurve zu investieren. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie Bessent sich das vorstellt, dass damit dann auch die Zinsen am langen Ende unterdrückt werden könnten. Aber sicherlich hat er sich da auch schon Gedanken gemacht und man findet da schon eine Lösung.
Die US-Regierung hat auf alle Fragen die passenden Antworten zurzeit. aber jetzt haben wir diese große Entwicklung gesehen, dass Stablecoins. Jetzt gibt es ja zwei besonders große Platzhirsche, USDT und USDC. Sind die mittlerweile schon too big to fail? Werden die immer noch stärker werden oder gibt es noch eine Chance für neue Player, die sich etablieren können?
Ich glaube, sie haben schon verdammt starke Netzwerkeffekte, ehrlicherweise. Also am Ende geht es ja hier um genau diese Netzwerkeffekte. Wenn du deinen eigenen Stablecoin launchst und niemand den nutzt, niemand den integrieren möchte etc., dann hat das auch nicht wirklich einen großen Nutzen gebracht. USDT und USDC haben schon wirklich extrem starke Netzwerkeffekte. Bei USDT ist es die Exchange-Anbindung, vor allen Dingen im asiatischen Bereich, wo viele Leute das als einen Dollarersatz nutzen, um halt einfach auf diversen Börsen Krypto zu handeln. Bei USDC ist es viel im DeFi-Ökosystem, wo USDC quasi als eine bevorzugte Währung dort auch genutzt wird, um verschiedenste Finanztransaktionen auf der Blockchain durchzuführen. Nun erhoffen wir uns natürlich, dass halt der Markt jenseits dieser Krypto-Use-Cases viel stärker wächst als der bisher sehr kleine Nischenmarkt von Krypto. Und in dieser Welt kann es sein, dass sich auch neue Stablecoin-Provider durchsetzen können. Wenn jetzt zum Beispiel JP Morgan einen eigenen Stablecoin rausbringt und JP Morgan zum Beispiel der größte Treasury-Management-Anbieter der ganzen Welt ist, so hat JP Morgan eine eigene sehr, sehr starke Distributionskraft, um auch dort neue Stablecoin-Use-Cases voranzutreiben. Also ich würde das nicht unterschätzen, aber ich würde auch sagen, dass gleichzeitig das wahrscheinlich viel Zeit brauchen wird. Also mittel- bis langfristig sehe ich hier wirklich viel Wachstumspotenzial und damit auch eine Opportunität für neue Provider. Sehr kurz- und mittelfristig ist wahrscheinlich der Krypto-Use-Case die eigentliche treibende Kraft, sodass ich dort auch Tether und USDC erstmal mehr Marktmomentum zuschreiben würde als jetzt den neueren Playern.
Und die neuen Player werden dann aber wahrscheinlich auch wieder US-Player, oder? Weil wir haben jetzt diesen Genius Act, den du angesprochen hast, der den Einsatz von Stablecoins im Finanzsystem eben regulieren und auch die Akzeptanz fördern soll. Die EZB hat jetzt auch gesagt, deswegen wollen sie die Pläne für einen digitalen Euro beschleunigen. Aber das sagen sie ja meiner Meinung nach schon seit sehr vielen Jahren.
Das stimmt, ja. Ist auch, also es ist ja viel, viel schwieriger, einen digitalen Euro auf Europa und auf der europäischen Zentralbankebene durchzusetzen. So ein Stablecoin in den USA ist ja letztendlich eigentlich eine Form privaten Geldes. Das heißt, eine US-Finanzinstitution hat ja die Möglichkeit, ein Stablecoin zu emittieren, braucht davon keine Zustimmung oder sonstiges von der Fed. Und in Europa wäre das halt sehr zentralisiert. Das hat natürlich einen höheren Koordinationsaufwand. Und wir sehen auch in der EU, dass auf anderen Ebenen die Koordination zwischen so vielen heterogenen Stakeholdern nicht immer unbedingt einfach ist. Also ich schaue da sehr gespannt drauf, aber bin auch skeptisch, dass man in Europa damit etwas launchen kann, was so eine starke Tragweite hat, wie jetzt zum Beispiel ein USDC oder USDT.
Also auch ein Euro-Stablecoin, abhängig von der EZB, siehst du eher nicht?
Es wäre an sich ja nicht das gleiche wie ein Stablecoin. Es wäre eine Art Digital, also Central Bank Digital Currency, was vergleichbar ist, aber nicht genau das gleiche. Euro-Stablecoins gibt es ja bereits. Es gibt auch von Circle unter anderem EuroC. Das wird nur kaum genutzt, weil einfach außer von Europa die weite Welt lieber in US-Dollar denkt und nicht in Euro. Und eben halt dort noch sehr, sehr viel Lücke dazwischen ist, bis Euro mal die Reservewährung der Welt wird. Und ich eigentlich ehrlicherweise auch nicht davon ausgehe, dass wir in diese Richtung laufen. Also die Welt wird weiter im US-Dollar denominiert bleiben und deswegen werden auch US-Dollar-Stablecoins mehr Momentum haben.
Was ebenfalls im Kryptobereich sehr viel Momentum hat gerade, ist Ethereum. Das hat nämlich Ende August ein neues All-Time-High aufgestellt. Fast $5,000 hat man hier erreicht. Und das Spannende ist ja so ein bisschen, dass man gleichzeitig sieht, dass das Kapital eben auch von Richtung Bitcoin in Ethereum reingewandert ist. Es gab aber auch noch einen Bitcoin-Wal, der hat im August Bitcoins im Wert von fast $3 Milliarden teilweise auch in Ether umgewandelt. Was steckt jetzt gerade hinter diesem Ether-Boom? Ist das wirklich eine nachhaltige Rotation raus aus dem Bitcoin?
Ich finde das sehr nachhaltig. Es gibt da wirklich diversen Gründe dafür. Einerseits kann man einfach auf den typischen Marktzyklus schauen. Und typischerweise war es ja so, dass in dem positiven Teil des Marktzyklus als erstes Bitcoin Stärke zeigt, aber danach eben Ethereum und auch kleinere Coins. Ich glaube, wir sind jetzt eher in diesen späteren Teilen eines Bullenmarkts angekommen, wo eben genau das der Fall sein kann. Und wenn man schaut, wie viel Bitcoin auch die anderen Altcoins inklusive Ethereum auch performt hat in den letzten 2-3 Jahren, also gibt es da wirklich noch sehr, sehr viel Aufholpotenzial, sodass ich die Entwicklung noch nicht als abgeschlossen sehe. Es gab da vieles an Flow-Themen, die eine Rolle gespielt hatten. Du hast gerade eben diesen Bitcoin-Wheel erwähnt, der über die neue Trading-Plattform Hyperliquid wirklich sehr transparent on-chain diese 2,7 Milliarden US-Dollar an Bitcoin verkauft hat, um ETH zu kaufen. Das befeuert natürlich das Narrativ, genauso stark wie auch die ETF-Flows, wo wir jetzt im August negative Bitcoin-ETF-Flows gesehen haben und in Ethereum wirklich sehr, sehr starke. Dort haben wir inzwischen ja eigentlich Rekordzahlen von ETF-Flows und ETF-AUMs gesehen in den Ethereum-ETF-Produkten und gleichzeitig haben wir auch noch weitere Käufe, wie zum Beispiel die Ethereum-Treasury-Unternehmen, also Unternehmen ähnlich wie MicroStrategy bei Bitcoin, die sich nur darauf fokussieren, letztendlich das Underlying Asset zuzukaufen und eben zu akkumulieren. Und man sieht eben diese sehr kaufstarken Interessenten und sieht deswegen halt auch, dass der Preis dadurch sehr, sehr positiv reagieren kann. Man hatte davor auch einige technische Themen, die möchte ich hier vielleicht auch ganz kurz anreißen. So, Ethereum hatte dieses Jahr ja dieses Pectra-Upgrade, was zu einer verbesserten Usability, Scalability geführt hat. Es gab auch eine Erhöhung des Gas-Limits, also größere Blöcke, wodurch dann Transaktionen günstiger wurden. Und dann gab es auch noch einen gewissen strategischen Shift bei der Ethereum Foundation, die früher, ich würde mal sagen, eher sehr ideologisch, idealistisch unterwegs war und inzwischen einem pragmatischeren, marktnäheren Ansatz folgt. Und ich glaube, all diese Themen führen letztendlich alles dazu, dass Ethereum jetzt halt wieder das Ökosystem Momentum erleben konnte, was 2 Jahre lang gefehlt hat.
Du weißt ja, Medien und auch die Börse sind immer sehr schnell. Deswegen muss man mal gleich die Frage stellen. Vor vielen, vielen Jahren gab es schon mal eine Diskussion, ob nicht Ethereum mal die Nummer 1 werden könnte und Bitcoin ablösen könnte, weil es ja viel mehr Anwendungen gibt im Ether-Bereich, im Ethereum-Bereich und Bitcoin ja nur in Anführungszeichen ein Wertspeicher ist. Müssen wir die Schublade wieder aufmachen? Kommt diese Frage nochmal auf den Tisch, ob Ether Bitcoin überholen wird?
Ich glaube, die Frage wird immer wieder kommen, ja. Und ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Die beiden Assets befinden sich meiner Meinung nach einfach in sehr, sehr unterschiedlichen Teilen des Marktes. Ethereum ist für mich eine Technologieplattform. Und als solche muss man auch ein Investment ansehen. Man vergleicht auch nicht Gold mit Google. oder Gold mit Amazon oder Meta oder so. Es sind für mich sehr, sehr unterschiedliche Teile aus der Sicht eines Portfolios und erfüllen auch sehr, sehr unterschiedliche Zwecke, wo Bitcoin sehr gut dabei unterwegs ist, eine Art digitales Gold zu werden. Das heißt, dort ja ein Potenzial, um Gold einzuholen, wäre ein 10x-Potenzial bei Bitcoin. Bei Ethereum ist das Potenzial, dass die 250 Billionen an Finanzassets auf der ganzen Welt eines Tages auf der Ethereum-Chain leben und dass Transaktionen darauf stattfinden. Und das ist für mich viel, viel größerer Markt, aber eben ein anderer als der digitale Goldmarkt. Ich glaube, die Execution dafür ist riskanter. Es ist schwieriger, dorthin zu kommen. Ethereum ist noch nicht so reif wie Bitcoin in Bezug auf diesen Werdegang. Aber das Potenzial ist weiterhin da. Und ich glaube, momentan hat man auch dieses Momentum bei Ethereum gesehen, weil man Stablecoins als den ChatGPT-Moment für Ethereum angesehen hatte. Also damals, als ChatGPT live ging, hat man Nvidia als Infrastrukturanbieter letztendlich gesehen und die Aktie hat sich seitdem sehr, sehr stark entwickelt. Ähnlich kann man hier Ethereum als Infrastrukturanbieter für Stablecoins ansehen und halt auch nicht nur für Stablecoins, sondern von allen Real-World-Assets zum Beispiel, allen tokenisierten Assets und auch später weiteren Assets, die man heutzutage noch gar nicht kennt. Und das ist dann für mich sehr, sehr großes Marktpotenzial, in welches Ethereum noch weiterhin reinwachsen kann.
Viel Potenzial sehen auch einige Unternehmen mittlerweile, denn es gibt jetzt den neuen Trend, dass immer mehr Unternehmen auch Ethereum direkt in ihre Firmenkasse legen, also in Ethereum investieren, in Ether. Von Bitcoin kennen wir das. MicroStrategy ist da immer so das Vorzeigebeispiel, was das angeht. Und jetzt gibt es eben auch Beispiele wie Bitmain oder Sharplink, die das Ganze mit Ether machen. Wie sinnvoll ist der Move von diesen Firmen?
Es ist dann immer die Frage, sinnvoll für wen? Also für die Insider ist das immer sehr sinnvoll, weil es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten, wie diejenigen, die halt da früher investiert sind, natürlich stark davon profitieren können. Tom Lee zum Beispiel, der Chairman von Bitmain, hat ein sehr, sehr hohes Vergütungspackage hier geschnürt bekommen. Also er hatte davor auch schon eine sehr, sehr gute Finanzkarriere auf der Wall Street gehabt, aber ich glaube bei weitem nicht so stark wie das, was er hier an Vergütung erhalten kann. Das heißt, es ist für ihn sehr, sehr sinnvoll. Wie sinnvoll ist das für den größeren Markt? Da halte ich momentan, also ich bin da früher skeptischer gewesen, als ich es jetzt aktuell bin. Man kann ja drauf schauen und zum Beispiel sagen, ja, Mitte 2022, als wir im Tiefpunkt des letzten Kryptowinters waren, gab es auch Vermutungen, dass ein MicroStrategy möglicherweise eines Tages liquidiert werden muss, weil das Unternehmen ja Schulden hatte und zum einen gewissen Punkt dann eben ja die Margin Calls nicht bedienen könnte und dann sich liquidieren müsste. Inzwischen sind alle diese Unternehmen aber so weit, dass die Smart genug sind, deren Bilanzen besser zu strukturieren und die Schulden eben so zu strukturieren, dass es eben keinen Recourse gibt, dass man eben halt keine Bitcoin-besicherte Anleihen mehr hat, die man möglicherweise dann veräußern müsste. So sehe ich halt hier deutlich weniger das systemische Risiko langfristig. Kurzfristig ist es auf jeden Fall so, dass sie dem Marktnarrativ helfen können und MicroStrategy hat zum Beispiel bisher kaum Bitcoin verkauft. Bitmain, Sharplink haben bisher nie Ether verkauft. Man könnte diese Unternehmen ansehen als eine One-Way-Street, um einfach ETH zu kaufen, während ETFs ja Käufe und Verkäufe, also auch Redemptions zulassen. Deswegen, ich sehe eigentlich diese Treasury-Unternehmen, so größer die werden, als einen signifikanteren Teil des Marktes, weil sie einfach hier Supply locken und dadurch eben dazu führen, dass die Preise sich sehr positiv entwickeln könnten. Und im Fall von Sharplink und Bitmain ist es ja auch so, die kaufen nicht nur Ethereum und sitzen dann dort und machen nichts damit, sondern die demonstrieren auch als an der Börse gelistete Unternehmen, dass Ethereum ein produktives Asset ist. Die können ja ETH zum Beispiel staken oder in DeFi einsetzen, um damit auch Yields zu generieren. Das heißt, dort kann man letztendlich mit dieser Form das Asset der Wall Street näher bringen, kann auch zeigen, was sind die Vorzüge, Ethereum zu halten etc. Das halte ich insgesamt für aktuell sehr, sehr positiv.
Also sehr positive Entwicklung, sagst du, was das Thema angeht, Ether zu kaufen als Unternehmen. Wir bleiben bei den Kryptofirmen, schauen jetzt aber auf die Mining-Unternehmen, die jetzt auch heute mal ein Schwerpunkt bei uns sein sollen. Die verdienen ja, da haben wir öfter schon drüber gesprochen, nicht mehr nur ihr Geld mit dem Bitcoin-Mining an sich, sondern eben auch mit den Rechenzentren mittlerweile. Und da gab es zuletzt spannende Entwicklungen. TeraWulf hat einen Mega-Deal mit FluidStack und Google geschlossen. Da geht es um Hosting-Verträge über Milliarden. Ein anderer Gewinner ist Iron, die stark in GPUs investiert haben und sich damit ja auch zum AI-Partner entwickelt haben. Gehen wir mal nach für nach das alles durch. Schauen wir an mit diesem Deal von TeraWulf mit Google und FluidStack. Wie bewertest du den? Ist das wirklich so eine Art erstes großes Leuchtturmprojekt in dem Bereich?
Ich sehe das schon als eine Art Zero-to-One-Moment. Den ersten Zero-to-One-Moment hatten wir Mitte letzten Jahres, als Core Scientific mit CoreWeave einen Vertrag abschließen konnte und somit demonstrieren konnte, dass die Bitcoin-Miner eben deren Infrastruktur auch für AI nutzen können, nicht nur fürs Bitcoin-Mining. Es war aber jetzt über diese letzten 13, 14 Monate stets die Frage da, ob denn auch die größten Hyperscalers, welche eben die größte Macht im AI-Business haben, also die größten Capex-Spender sind, aber auch die größten Umsätze damit generieren, ob die auch eines Tages sich bereit erklären lassen, mit einem Bitcoin-Miner zusammenzuarbeiten. Das wurde jetzt durch den Deal zwischen TeraWulf, Fluidstacks und Google mit einem klaren Ja beantwortet, wo letztendlich der Deal selber über 10 Jahre fast 7 Milliarden Dollar wert ist und Google die Hälfte davon backstoppen würde, im Fall, dass Fluidstacks zum Beispiel bankrott gehen würde. Google wird dafür belohnt, indem Google letztendlich eine Option erhält, Anteile an TeraWulf zu kaufen. Das heißt, auch dort auf der Kapitalseite ist Google letztendlich exposed zu einem Bitcoin-Miner und das eröffnet jetzt natürlich die Pforte für auch andere Bitcoin-Miner möglicherweise ähnliche Deals abzuschließen und für Hyperscalers inklusive Google ähnliche Typen von Deals mit anderen Bitcoin-Miner abzuschließen. Und dass diese Deals sehr lukrativ sind, haben wir schon mal in der Vergangenheit besprochen. Typischerweise kann man sagen, dass ein Megawatt an Co-Location-Kapazität circa 1 Million an EBITDA pro Jahr abwerfen kann. Datencenter werden bis zu 15- bis 25-fachen EBITDA bewertet. Also das Upside-Potenzial von solchen Deals, in diesem Fall 360 Megawatt für Fluidstacks und TeraWulf, aber möglicherweise Gigawatts für Iron, könnte wirklich gewaltig sein. Und es war für uns das schön zu sehen, als langfristige Investoren in diese Unternehmen, dass jetzt gerade in den letzten 4 bis 6 Wochen viele der treibenden Kräfte hier wirklich auch vom Aktienmarkt belohnt worden sind.
Das heißt, du siehst es auch als so eine Art Türöffner, dass noch mehr solcher Deals ja eben kommen werden. Ist das wirklich eine Win-Win-Win-Situation für alle Firmen, die daran beteiligt sind, oder gibt es für irgendjemanden einen Haken bei sowas?
Ich glaube, wenn es nicht eine Win-Win-Win-Situation wäre, dann würden diese Deals ja nicht stattfinden. Also ein Google möchte letztendlich mehr Datencenter-Kapazitäten haben, um nicht nur NVIDIA's GPUs, sondern auch die eigenen TPUs hosten zu können. Typischerweise haben alle Hyperscalers eine 50-50-Strategie von Build versus Buy. Also die haben ihre eigenen Datencenter-Teams, versuchen selber Datencenter-Projekte aufzubauen. Aber dort ist eben der Engpass der Zugang zu Stromressourcen. Das heißt, wenn man da Gigawatts an neuen Strom braucht, innerhalb der nächsten 5 Jahre kann die USA das einfach momentan nicht hergeben. Das ist nicht nur die Energieerzeugung, sondern auch die Transmission. Also es ist nicht einfach, Energie unbedingt dorthin zu transportieren, wo Google die letztendlich bräuchte. Das heißt, Unternehmen, die bereits Energieressourcen für sich sichern konnten, das auch noch mit niedrigen Kosten, wie zum Beispiel die Bitcoin-Miner, die sind sehr gut darin positioniert, diese Energie wieder hier zu repurposen. Und dann ein Unternehmen wie Fluidstacks oder auch Core, Weave und andere in dem NeoCloud oder GPU-Proker-Bereich, die möchten natürlich halt auch wachsen. Das sind alles teilweise Venture-finanzierte, aber auf jeden Fall wachstumsorientierte Unternehmen, die dort Verträge mit Google auf der einen Seite, aber auch Verträge mit Infrastrukturanbietern auf der anderen Seite benötigen, um zu wachsen. CoreWeave ist ja dieses Jahr an die Börse gegangen und die meisten Experten gehen davon aus, dass der einzige Engpass für CoreWeave weiter zu wachsen wirklich eben der Energieengpass ist. Das heißt, ohne die Energieressourcen von den Bitcoin-Minern sehen wir eigentlich auch hier schwieriger eine weitere Skalierung von KI.
Jetzt gibt es ja viele Mining-Aktien da draußen und jetzt einfach irgendeine Mining-Aktie zu kaufen in der Hoffnung, dass es so einen Deal geben wird, ist wahrscheinlich nicht die richtige Strategie. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie macht ihr das? Wie findet ihr die richtigen Mining-Aktien? Was sind für euch besonders wichtige Kennzahlen oder Analysemethoden? Kannst du uns da so ein paar Sachen verraten?
Sehr gerne. Also am Ende muss man sich ja überlegen, worum geht es hier? Es geht ja um die Energieengpässe. Das heißt, man muss sich ein Unternehmen anschauen, was da wirklich sich höhere Mengen an Energie sichern konnte, zu guten Konditionen. Und idealerweise denken wir da nicht nur in Dutzende von Megawatts, sondern wirklich Hunderten von Megawatts oder halt Gigawatts. Und am Ende sind das dann auch Infrastrukturentwickler. Das heißt, man braucht da letztendlich auch ein vertrauenswürdiges Management-Team, was auch Erfahrung hat im Infrastruktur- und Datencenter-Bereich, um diese Multimilliarden Projekte aufzubauen, auch richtig letztendlich alles zu machen, um die Timelines einzuhalten und auch um einen sehr anspruchsvollen Kunden wie zum Beispiel ein Google bedienen zu können. Das heißt, man braucht da die guten Leute, man muss das Team gut verstehen, man muss die Assets gut verstehen und man muss letztendlich sich deswegen die ganzen qualitativen Kennzahlen oder Merkmale genauso gut verstehen wie auch die quantitativen Kennzahlen. Im Beispiel von Iron kennen wir ja das Management-Team jetzt schon seit 3,5, 4 Jahre lang. Wir sind seit einer sehr, sehr langen Zeit investiert, schon lange bevor das Colocation-Thema heiß war am Markt. Und deswegen hatten wir durch den Zugang auch Insights, die wir dann mit der Zeit dann halt gut nutzen konnten. Wir gehen teilweise vor Ort und schauen uns die Datencenter wirklich an, versuchen da nicht nur das Top-Management-Team, die Gründer kennenzulernen, sondern auch das mittlere Management, weil die ja für die Umsetzung dieser operativen Projekte zuständig sind. Und ja, es ist dann einfach diese Gesamtbetrachtung, welche man benötigt.
Bleiben wir noch kurz bei Iron. Ich habe gerade mal geguckt, auch auf Sicht von einem Jahr hat sich die Aktie mehr als verdreifacht. Du hast gesagt, ihr seid schon sehr lange dabei. Ihr werdet also auch noch dabei bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr erfreulich zu sehen, dass der Markt jetzt langsam Iron schon re-rated hat, aber wir denken, dass das volle Potenzial noch nicht erschöpft ist. Und Iron hat da wirklich mehrere Möglichkeiten zu wachsen. Also es ist meiner Meinung nach wirklich ein Basket of Options. Momentan erwirtschaftet das Unternehmen circa 1 Milliarde an Umsatz durch Bitcoin-Mining. Das ist schon gewaltig. Es ist damit quasi der größte Bitcoin-Miner, was wirklich die wirtschaftliche Größe angeht, nicht was die operativen Kennzahlen und Exahash angeht. Und kann das auch noch sehr, sehr kosteneffizient machen im Vergleich zu zum Beispiel einem Marathon. Da hat man andererseits einfach die Infrastrukturprojekte, welche über Colocation monetarisiert werden können, wie zum Beispiel es AnteraWolf auch gemacht hat. Man hat aber auch noch eine mögliche Optionalität, dass Iron selbst als ein Neo-Cloud-Provider auftreten kann. Iron hat jetzt bei deren letzten Earnings angekündigt, dass sie weitere GPUs von Nvidia kaufen konnten, unter anderem auch die GB300 GPUs, also die neueste Generation, wo es momentan immer noch schwierig ist, überhaupt an Allokationen zu bekommen. Das heißt, dort hat Iron schon demonstrieren können, dass das Unternehmen eine gewisse Nähe zu Nvidia hat, auch als Nvidia Preferred Partner eingestuft. Das ist ein Markt, der noch wirklich sehr, sehr früh ist, wo Unternehmen wie CoreWeave heraus entstehen könnten. Und CoreWeave hat momentan eine Kapazität von 470 Megawatt aktiv eine sehr, sehr hohe Bewertung. Iron hätte potenziell 3 Gigawatt, welche für GPUs genutzt werden können. Das heißt, es kann mindestens so groß werden wie CoreWeave und nicht sogar möglicherweise größer, sodass halt dort Upside auf jeden Fall da ist. Und genau, am Ende ist es hier ein Execution-Game und da wir das Unternehmen schon 3 Jahre lang beobachtet haben und von der Execution stets begeistert waren, denken wir, dass es auch weiterhin das richtige Pferd ist, auf was man setzen soll.
Und an alle, die da draußen auch die richtigen Pferde selber suchen, dieses Doppelplay aus Krypto und KI wird bei den Mining-Aktien weiter wahrscheinlich das spannendste Thema bleiben in nächster Zeit.
Ja, das schon. Es hat natürlich aber auch immer Potenziale für Rückschläge. Also ein Unternehmen, was innerhalb von so kurzer Zeit sich so positiv entwickelt hat von der Aktie her, kann auch jederzeit wieder 30-40% fallen. Ich glaube, das ist eine typische Volatilität. Die Execution Risks habe ich hier angesprochen. Wenn man hier rein investiert, muss man sich einfach bewusst sein, dass das immer passieren kann. Aber wenn man wirklich langfristig orientiert ist, so sollte man halt hier wirklich den Nutzen der Energie- und Infrastrukturressourcen erkennen und sehen, dass das eben ein klarer Engpass ist, der dort damit befüllt werden kann.
Das klassische Krypto-Mining haben wir jetzt fast gar nicht besprochen. Ist das überhaupt noch eine Überlegung bei euch im Hinterkopf oder ist das jetzt wirklich sekundär bei der Titelauswahl?
Nee, also bei Iron spielt schon auf jeden Fall eine Rolle, dass das Unternehmen eben der profitable Bitcoin-Miner ist. Das ist natürlich auch schön zu sehen, dass dadurch operative Cashflows generiert werden können, welche zum Beispiel auch mitgenutzt werden können für die Finanzierung der Datencenter-Projekte oder auch fürs Kaufen der GPUs. Die meisten anderen Bitcoin-Miner haben dieses Quartal kaum Gewinne zeigen können in deren Earnings, weil die höhere Kosten hatten zum Beispiel oder ältere Chips haben. Iron steht da wirklich weit vorne. Und die Dominanz im Bitcoin-Mining-Geschäft ist letztendlich auch ein weiterer Treiber unserer Conviction in die Aktie.
Also sehr spannend, dieses Update aus dem Kryptobereich. Vielen Dank, Hard Wong, für die Einschätzungen und schönen Tag dir noch.
Danke, wünsche ich dir auch.
Ja, liebe Zuhörer, das war's mit Beckers Bets für dieses Mal. Etwas anders, als ihr es gewohnt seid. Trotzdem, was sich nicht ändert, ihr könnt weiterhin Feedback, Fragen oder Anmerkungen schicken an unsere E-Mail-Adresse, die ihr auch in den Shownotes findet. Die heißt beckers-bets@financeforward.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.